Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 294, Matthäus 4, 12 bis 17.
Licht in der Finsternis, durch Buße ins Himmelreich?
Sind Sie interessiert am Reich Gottes? Jesus hat immer wieder davon geredet. Das war praktisch die Mitte seines Evangeliums. Scheint ja heutzutage nicht mehr so wahnsinnig attraktiv zu sein. Höchstens für die ganz Frommen, die unbedingt in den Himmel kommen wollen. Vielleicht hat das etwas damit zu tun, wie heute vielfach davon erzählt wird. Im Hintergrund erhebt sich sehr häufig so eine moralische Drohkulisse, die alles überschattet. Wird dadurch das Reich Gottes attraktiver? Wovon spricht Jesus da überhaupt? Wir hören uns eine von den vielen Stellen an, in denen Jesus vom Reich Gottes spricht. Matthäus 4, 12 bis 17. Da nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am Galiläischen Meer liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das im Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen im Land und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also hier erzählt Matthäus praktisch den Beginn der Predigtarbeit von Jesus. Man könnte meinen, er hätte erst angefangen, als er von Nazareth nach Kapernaum umgesiedelt ist. Interessanterweise sagt Johannes da etwas anderes. Da scheint vorher schon einiges gelaufen zu sein. Also wer hat da recht? Vermutlich beide, denn wenn wir uns fragen, wann Jesus angefangen hat zu predigen, dann hängt das ja von der Erfahrung derer ab, die davon berichten. Und bei Matthäus ist das eindeutig anders als bei Johannes, der ja anfängt, von Jesus zu berichten, unmittelbar nach seiner Taufe. Aber eigentlich ist das logisch. Denn Johannes ist nach der Taufe von Jesus einer der ersten Jünger gewesen, die ihm praktisch nachgelaufen waren. Zusammen jetzt in dem Falle mit Andreas, dem Bruder von Petrus. Der Matthäus aber ist vermutlich der Zollschreiber Levi. Und der ist erst nach der Umsiedlung von Jesus nach Kapernaum berufen worden. Also musste er sich das im Wesentlichen alles erzählen lassen, was vorher war. Ja, dieses Kapernaum, so jedenfalls wird das jetzt von Luther übersetzt, nur es ist einfach dadurch übernommen worden. Eigentlich heißt das Kapharnaum, Kfarhanum vom Hebräischen her und Kapharnaum, so könnte man das auch heute noch auf der Landkarte in Israel finden. Ja, das war Heimatort sowohl von Petrus als auch von seinem Bruder Andreas. Außerdem wohnte da die Schwiegermutter von Petrus. Wer sich daran erinnert, Jesus hat die ja auch geheilt und offensichtlich haben sie sich gern dort aufgehalten. Außerdem wohnten dort Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus, die sogenannten Donnersöhne. Und nicht zu vergessen Levi, also Matthäus selbst. Ja, und wenn wir uns jetzt mal anhören, was da gesagt wurde, als ob er jetzt ausgewichen wäre im Sinne dessen, dass er jetzt vor der Gefahr des Herodes Antipas geflohen wäre nach Galiläa, das macht überhaupt keinen Sinn, denn der Herodes Antipas selber ist praktisch der Beherrscher von Galiläa, nicht nur, sondern auch von Peräneus, das ist der Bereich im Osten des Toten Meeres. Aber was bedeutet das jetzt? Wenn man sich mal anschaut, ist eigentlich Jesus immer wieder von Judäa nach Galiläa gereist. Das waren sozusagen seine größten Reiserouten. Und Judäa, das liegt im Süden, da gehört Jerusalem jetzt zu der Hauptstadt, das ist die Hauptstadt von Judäa. Und das stand damals unter direkter römischer Verwaltung. Da gab es also keinen König oder so etwas. Während Herodes Antipas, Galiläa und Perea, das also östlich vom Toten Meer ist, als Herrscher beherrschte. Dazwischen lag Samarien. Ja, und wenn man sich mal Bethlehem anschaut in Judäa, das liegt einige Kilometer südlich in der Nähe von Jerusalem. Schauen wir uns jetzt Nazareth an. In Galiläa ist eine interessante Parallele. Das liegt nämlich auch südlich, aber von Sepphoris. Sepphoris selber war die Hauptstadt, jedenfalls bis 19 nach Christus war es die Hauptstadt, die dieser Herodes Antipas hat ganz neu aufbauen lassen, nachdem bei irgendwelchen Aufständen die Römer die erst einmal platt gemacht haben. Also er hat die ganz prachtvoll aufgebaut. Und das ist klar, dass ein Zimmermann im Idealfall in der Nähe dort wohnt, wo sehr viel auch an Zimmerarbeiten notwendig sind. Es macht also Sinn, dass er in Nazareth wohnt, also in der Nähe von Sepphoris in Galiläa. Ja, und wenn wir uns jetzt mal die Abstände anschauen und wenn man sich klar macht, dass nach 19 nach Christus dieser Herodes Antipas sozusagen zu Ehren des Kaisers Tiberius dann Tiberias als neue Hauptstadt gewählt hat, die übrigens auch am See Genezareth liegt, ja, dann kann man feststellen, dass also die Abstände zwischen den beiden sind eigentlich ähnlich, beziehungsweise zu der Hauptstadt der ursprünglichen, zu der Hauptstadt Tiberias war ein Abstand zu Kapernaum von 17 Kilometer ungefähr. Und zu Nazareth waren es ungefähr 50 Kilometer. Also das macht keinen Sinn, dass er jetzt ausweicht nach Kapernaum, um dann praktisch der Hauptstadt, also der Residenzstadt des entsprechenden Herodes Antipas noch näher zu sein. Aber wo ist denn Johannes eigentlich gefangen genommen und letztendlich auch getötet worden? Naja, wahrscheinlich ist er in Machaeus oder Machaerus. Das gehört nämlich zu Perea, also das ist auf der Ostseite des Toten Meeres. Und da gibt es eine Festung und dort hat er wahrscheinlich Johannes festgehalten. Also, dass Jesus jetzt den primären Aufenthaltsort wechselt, hat etwas mit der Gefangennahme von Johannes zu tun, durchaus. Aber keine Flucht, sondern er übernimmt jetzt diese Aufgabe. Und im letzten Satz unseres Abschnitts hören wir auch, dass das praktisch wie nahtlos er das sagt, was auch vorher Johannes gesagt hat und natürlich noch erheblich mehr. Ja, jetzt gibt es eine Voraussage von Jesaja, Jesaja 9. Und da geht es um das Land Sebulon und Naphtali und so etwas. Da denkt man sich, was ist das denn? Naja, das sind die zwei Söhne von Jakob, die bei der Landverteilung halt ihren Bereich bekommen haben. Und das war dieser Bereich. Sebulon im Wesentlichen, dieser ganze galiläische Bereich, und der untere Teil war der Naphtali. So ähnlich wie der Sohn Jakobs, Juda, das judäische Gebiet bekommen hat. Ja, und das war der Bereich, der als erster von den Assyrern erobert wurde, als sie das Nordreich erobert haben. Dann haben sie den größten Teil der Bevölkerung verschleppt. Dann haben sie ganz andere Völker oder Volksgruppen dort angesiedelt. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass dort ja eben nicht mehr die Allerfrömmsten wohnten, also nicht mehr die ursprüngliche jüdische Bevölkerung, die noch ganz und gar in der Tora lebte. Und das hatte zur Folge, dass dieser ganze Bereich, der galiläische Bereich, eben auch mit Verachtung gesegnet war, was also die Frommen der Frommen anbelangt. Die gehören eigentlich nicht richtig dazu. Sie waren also eine Randgruppe. Und interessant ist, was jetzt in Jesaja 9 steht. Da wird ja auch vom Land am Meer geredet. Und das ist natürlich jetzt das Galiläische Meer, also der See Genezareth. Dann wird vom Galiläa der Heiden geredet. Und das ist ja genau das, dass nämlich dort sehr viele Heiden wohnen. Und das wird ein Volk, das im Finsteren sitzt, also in Finsternis saß. Davon wird gesprochen. Ja, die haben keinen Begriff mehr richtig vom lebendigen Gott. Und dieses Volk hat jetzt ein großes Licht gesehen. Und das beschreibt Matthäus, dass nämlich Jesus genau erst als erstes zu diesen Randgruppen geht, zu den Menschen, die eben nicht zu den Frömmsten der Frommen gehören, sondern die wirklich einmal von ihrem Glaubenszustand, sagen wir mal, in der Finsternis sitzen. Wenn man jetzt genau den Text von Jesaja 9 sich anschaut, dann käme man auf die Idee, als ob der Matthäus da ein bisschen frei übersetzt hat und hätte sich noch was dazu gedichtet. Das ist aber nicht der Fall. Wenn wir nämlich die Septuaginta nehmen, das ist nämlich eine sehr, sehr frühe griechische Übersetzung des Alten Testaments, dann steht das genauso da. Da ist also auch dieses Schatten des Todes, davon wird ja auch geredet. Und das steht in der Septuaginta, ist also da schon etwas freier übersetzt. Und offensichtlich hat Matthäus aus der Septuaginta zitiert. Ja, dieses Kapharnaum, also diese Stadt am Meer, die wird jetzt Zentrum von dem, was Jesus jetzt zu sagen hat. Er lehrt in der Synagoge. Er löst bei dieser Gelegenheit wirklich allergrößtes Erstaunen aus. Luther übersetzt das sogar mit Entsetzen. Also unfassbar, was dieser Mann da redet. Der redet wirklich mit einer geistigen Macht, die beeindruckend ist. Ja, und bei der Gelegenheit, da treibt er gleich einen unreinen Geist aus einem von denen, die in der Synagoge sind, aus. Das beeindruckt die Leute noch mehr. Ja, und dann geht er durch ganz Galiläa, so wird das in Matthäus beschrieben, er predigt in den Synagogen und er heilt alle, die zu ihm gebracht werden. Und ich meine, das muss man sich mal real vorstellen. Das geht doch wie ein Lauffeuer um. Wenn das heute der Fall wäre, wäre das genauso. Da würde man alle Leute zu ihm bringen, weil er sie alle heilen würde. Einfach durch sein Wort. Er muss gar nicht groß irgendwie was machen. Also hat er erst einmal eine sehr, sehr große Anziehungskraft. Nicht nur jetzt aus diesem unmittelbaren Bereich, sondern praktisch aus den ganzen Bereichen drumherum. Es kommen Menschenmengen aus all den umliegenden Gebieten. Ja, und das Ganze mündet dann in Matthäus, dann in der Bergpredigt. Aber entscheidend ist dieser eine Satz, der jetzt hier am Schluss steht. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Genauso heißt es wortwörtlich bei Johannes dem Täufer. Ja, und das muss man jetzt mal versuchen zu verstehen. Buße tun. Buße tun, das ist etwas, was im christlichen Verständnis eine große Rolle spielt, zu Recht. Aber hier gibt es ein geradezu radikales Missverständnis. Und dieses Missverständnis hat nichts mit Böswilligkeit zu tun, sondern etwas, wie wir normalerweise als Menschen immer Dinge, die von Jesus kommen, dazu neigen, misszuverstehen. Wir alle sind nämlich erst einmal als Menschen erstarrt in diesem Denken, dass wir Dinge von außen her denken. Folglich, wenn wir Buße tun hören, denken wir an müssen. Da ist so ein Tenor von, ja, du musst Buße tun. Da ist eine Aufforderung geradezu zur Zerknirschung, zur Selbstverurteilung. Das Eingeständnis der eigenen Sündhaftigkeit wird da vorausgesetzt. Oder so ein, dass die Erfahrung tiefster Schuldbeladenheit. Und dann kommt dann daraus die Aufforderung zur Umkehr, zum Sinneswandel. Aber alles so wahr, das auch faktisch ist, atmet aber Zwanghaftigkeit. Es hat einen wirklich bedrohlichen Charakter. Tu Buße oder, so heißt das eigentlich, du musst und du sollst sonst. Der moralische Zeigefinger und der damit verbundene Druck, das ist halt typisch für die menschliche Interpretation der eigentlich unglaublich liebevollen Bußaufforderung von Jesus. Sein Tenor ist ein ganz anderer. Sein Tut Buße ist kein Bedrohungsappell, kein Druck, der von ihm ausgeht, sondern ein unglaublich liebevolles Angebot, ein Befreiungsangebot. Wenn er das beschreiben müsste, dann, was würde er sagen? Ihr seid gefangen. Ihr seid verstrickt in eurer wahnhaften Gier, die ihr hier auf diese Welt richtet. Ihr seid dabei, euch zugrunde zu richten. Ihr seid dabei, eure innerste Lebendigkeit zu verraten. Euer göttliches, ja geradezu, euer göttliches Seinspotenzial zu zerstören. Kehrt um. Lasst euch von mir heraushelfen, damit ihr überhaupt eine Chance habt, da herauszukommen. Das ist das Angebot, wenn er sagt, tut Buße. Klar, da beißt die Maus keinen Faden ab. Dazu ist auch so etwas wie Erkenntnis oder Einsicht notwendig. Auch so etwas wie Betroffenheit und auch ein Erschrecken über die eigene Zuständigkeit. Aber ist das eine Aufforderung in dem Sinne, dass es heißt, dass man in die Hölle kommt, wenn man weitermacht? Nein. Das Entsetzen, das er im Herzen der Menschen öffnen möchte, ist ein Entsetzen über die Hölle, die schon da und die schon wirksam ist. Es ist das Entsetzen über das Erleben des eigenen Elends, des eigenen Liebesmangels, der Ödnis des Herzens, der inneren Totheit in diesem äußeren Leben. Und es ist sein Anstoß dafür, dass die Sehnsucht in den Menschen wach wird, dass sie sich danach sehnen, befreit zu werden, geheilt zu werden. Eine Sehnsucht nach einem ganz anderen Leben, das durch ihn möglich wird. Wirklich nach dem, was man Himmelreich nennen könnte. Diese Sehnsucht will erwecken. Tut Buße ist also keine Druckaufforderung, sondern es ist ein Ziehen, ein zu ihm Ziehen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist die Buße, die ihr von uns erwartet. Dann müssen wir uns jetzt mit dem Himmelreich befassen. Ist das das Gleiche wie der Himmel? So, wie man sich normalerweise Himmel vorstellt. Auch das ist ein Irrtum. Denn schauen wir uns erstmal das Wort Reich an. Reich heißt erst einmal Königreich oder Herrschaftsgebiet oder Wirkungssphäre. Und der Begriff Himmel wird ja im Wesentlichen oder Himmelreich wird im Wesentlichen von Matthäus verwendet. Reich der Himmel. Für Himmel steht da Uranos und das heißt eigentlich Himmelsgewölbe. Und da gibt's ja diese griechischen Mythologien über Uranos als der Himmelsgott und Gaia als die Erdgöttin und was die so miteinander treiben, klar. Darum geht's hier nicht. Bei Matthäus ist das ganz schlicht eine Umschreibung von Reich Gottes. Das ist eine ganz starke hebräische Neigung, den Gottesnamen zu ehren, dadurch, dass man ihn niemals missbraucht und ihn möglichst nicht zu nennen, auch dann, wenn man ihn meint. Also Reich der Himmel, jetzt im Sinne von Mehrzahl, heißt eigentlich Reich Gottes. Und wenn man jetzt Markus sich anschaut oder auch Lukas, überall wird vom Reich Gottes geredet. Reich der Himmel bei Matthäus und Reich Gottes ist vollständig das Gleiche. Und darüber spricht Jesus immer wieder. Er spricht immer wieder vom Reich Gottes. Er fordert seine Jünger auf, ebenfalls davon zu predigen. Anstatt jetzt Begräbnisse zu machen. Lass die Toten begraben und predige mit mir über das Reich Gottes. Er beschreibt auch ziemlich genau Bedingungen, wie es überhaupt möglich ist, das Reich Gottes zu betreten. Die Reichen haben es sehr schwer. Wir kennen das Gleichnis von dem Nadelöhr. Das ist sehr schwer. Ein kindliches Gemüt ist ideal geeignet. Kinder sind vom Gemüt her so, dass sie es ganz leicht haben, ins Reich Gottes zu kommen. Und er sagt ganz deutlich, dass wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder, habt ihr keine Chance. Kinder haben es also leicht oder kindliche Gemüter haben es leicht. Und dann sollen wir uns nicht permanent weltliche Sorgen machen und unser ganzes Denken darauf konzentrieren, was hier in dieser Welt ist, sondern wir sollen uns im Wesentlichen ja warum kümmern? Um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit heißt der wirksame Wille Gottes. Kümmert euch um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dann bringt er eine Unmenge von manchmal auch sehr seltsamen Vergleichen. Da spricht er von einem Senfkorn. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Seltsame Vergleiche oder wie ein Sauerteig oder wie auch immer. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Seligpreisungen zum Beispiel. Da sagt er auch, selig sind die Armen, die geistlich Armen, denn ihrer gehört das Reich Gottes. Oder er spricht von Johannes dem Täufer als dem Größten, der jemals auf der Erde war. Aber der Kleinste im Reich Gottes wird größer sein als er. Ja, und zu den Pharisäern sagt er zum Beispiel, das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes, Johannes der Täufer. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Und jedermann drängt mit Gewalt hinein. Jetzt nicht Gewalt in unserem Sinne, sondern mit ungestümer Sehnsucht, mit absolut tiefstem Bedürfnis drängt man hinein, sobald man begonnen hat zu verstehen, was das Reich Gottes ist. Dann spricht er darüber, dass das Reich Gottes nicht mit äußeren Zeichen kommt, sondern man wird euch nicht sagen, siehe hier oder da, denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Luther übersetzt an dieser Stelle interessanterweise in euch. Und dann sagt er zu Nikodemus, der sozusagen in der Nacht heimlich als Pharisäer dann zu ihm gekommen ist, weil er von ihm die Wahrheit hören wollte, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also, unglaublich viele Aspekte. Was ist denn jetzt dieses Reich Gottes? Es ist die Wirkungssphäre Gottes. Klar, Wirkungssphäre heißt das, was er direkt und unmittelbar bewirkt. Das Zentrum. Das Zentrum ist Jesus selbst. Er ist die Manifestation Gottes, also seine Verkörperung oder die Begegnungsgestalt Gottes für die gesamte Schöpfung. Wenn Jesus also sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, dann sagt er das ganz deutlich. Ich bin in eurer Nähe. Ich bin ganz nah. Ich bin das Zentrum dieses Reich Gottes. Ja, er ist Zentrum und Ursprung der göttlichen Liebe. Das ist der Quellpunkt des Reiches Gottes. Bei Gott sein, das heißt bei Jesus sein. Oder anders ausgedrückt, wo Jesus ist, da ist der Himmel. Und zwar auch auf der Erde. Ja, und wenn es jetzt hier um die Wiedergeburt geht, ja, das ist die Umwandlung unserer Herzen durch seine Liebe. Da beginnt das Reich Gottes tatsächlich in uns wirksam zu werden. Durch ihn selbst, in uns. Das heißt, das Reich Gottes wird in uns ausgeboren. Nicht nur in uns, für uns, sondern auch in der Wirkung auf andere. Ja, und wer jetzt in den Himmel will, das kann man ganz klar sagen. Der kommt grundsätzlich an Jesus nicht vorbei. Es gibt nämlich ohne ihn gar keinen Himmel. Es gibt alle möglichen Fantasiegebilde vielleicht oder auch Wahngebilde, aber einen Himmel ohne ihn gibt es nicht. Er ist sozusagen der Inbegriff, der Quellpunkt alles dessen, was Himmel genannt wird. Da, wo das Wirken Gottes unmittelbar ausströmt und in seiner ganzen Intensität wirksam ist. Und wenn es sogenannte Himmelsstufen gibt, Paulus redet ja auch immer von dem so und so vielten Himmel und so, dann sind das Näherungsstufen, natürlich keine Stufen in dem Sinn, sondern so etwas wie eine Näherung zu ihm. Weiter entfernt, aber in der Nähe heißt schon, irgendwie den Himmel zu spüren. Aber der sogenannte höchste Himmel, das heißt einfach bei ihm sein. Das ist das Höchste, was wir überhaupt in unserer Existenz erreichen können. Und bei ihm heißt auch gleichzeitig immer mit ihm. Denn er dehnt seine Wirkungssphäre ständig aus. Wir befinden uns ja in einer Welt, in einem Universum mit unerbittlichen Naturgesetzen. Diese Gesetze selber sind bindend für alles, was existiert. Aber das, was er eigentlich will, ist die Freiheit. Und dass der Geist der Menschen beginnt, in dieser Gebundenheit Freiheit zu entwickeln. Und das geht nur dadurch, dass seine Liebe, seine innerste Freiheit im innersten Kernpunkt des Geistes der Menschen, wir nennen das halt Herz, wirksam wird. Also hat er ein Ziel, nämlich gewaltlos die Wirkungssphäre ständig auszudehnen, über diese Erde hinaus. Und wir dürfen uns in irgendeiner Weise, sobald wir beginnen, ihn in uns aufzunehmen, quasi nicht nur Kinder Gottes nennen, sondern wir dürfen sogar uns Geschwister Jesu nennen. Und das heißt in dem Augenblick, dass wir zusammen mit ihm seine Wirkungssphäre weit, 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 weit über diese Erde hinaus ausdehnen dürfen. Und wir dürfen mit in dieser Wirkungssphäre tätig werden. Das heißt das nämlich. Das ist etwas Unfassbares. Der Himmel ist kein Vergnügungsort für die erlösten Seelen, sondern das ist der Arbeitsort für all diejenigen, die aus seiner Liebe heraus leben und mit ihm schaffen.